Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist ohne Frage verheerend, was dort gestern in Gaza in der Ahli Arab Klinik passiert ist. Eine Explosion, hervorgerufen wohl durch eine fehlgeleitete Rakete, bei der wahrscheinlich hunderte Zivilisten ums Leben gekommen sind. Israel weist die Verantwortung von sich und zeigt Dokumente, die auf die Gegenseite verweisen. Und doch bricht sich in vielen arabischen Städten, aber auch in Deutschland, beispielsweise in Berlin, spontan die Wut und der Hass auf Israel Bahn. Wir gehen in die Aufarbeitung. Was weiß man und was weiß man nicht mit unserem Korrespondenten in Israel und unserer Korrespondentin in Kairo. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 18.10.2021. Ich bin Philipp May. Hi.
I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you.
Joe Biden legt sich zwar nicht hundertprozentig fest, aber er wagt sich doch ziemlich weit vor. Tief getroffen sei er von der Explosion im Krankenhaus in Gaza, aber nach allem, was er gesehen habe, sehe es so aus, als wäre die vom anderen Team verursacht worden und nicht von ihnen. Das sagte er bei seinem Israel-Besuch direkt an Benjamin Netanyahu gewandt. Vollkommen klar, diese verheerende Raketenexplosion an der Ahli Arab Klinik gestern überschattet den Solidaritätsbesuch des US-Präsidenten stark und dürfte generell unabsehbare Folgen haben. Es gibt mal wieder enorm Klärungsbedarf. Unsere Korrespondenten sind im Dauereinsatz, um die vielen losen Fäden irgendwie zusammenzubinden und sich ein eigenes Bild zu machen. Das alles, das darf man nie vergessen, unter extremen Bedingungen, extrem gefährlichen Bedingungen. Umso dankbarer bin ich, dass Jan-Christoph Kitzler dennoch etwas Zeit für uns gefunden hat an diesem Nachmittag und jetzt in der Leitung ist. Hallo Jan.
Hallo.
Jan, sprechen wir über den Raketeneinschlag gestern. Was kann man bisher gesichert sagen, was dort passiert ist in Gaza?
Also man kann sagen, dass es eine schwere Explosion gab im einzigen christlichen Krankenhaus mitten in Gaza-Stadt. Man kann sagen, dass es viele Tote gegeben hat. Das Hamas-Gesundheitsministerium im Gazastreifen spricht jetzt von fast 500 Toten. Gestern war das noch ein bisschen unübersichtlich, aber es sind viele Tote auf jeden Fall gewesen. Man kann sagen, dass es gegenseitige Schuldzuschreibungen gibt von beiden Seiten. Die Hamas war schnell dabei zu sagen, das war ein israelischer Luftangriff. Es gab auch sofort andere Stimmen aus der arabischen und palästinensischen Welt, die das bestätigt haben. Das wirkte plausibel zunächst. Und dann aber relativ schnell kam eine Meldung von den israelischen Streitkräften, die gesagt haben, wir waren es nicht. Es war eine Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad. Und die ist fehlgeleitet worden und ist dort explodiert und hat für diese vielen Toten gesorgt.
Und Israel hat heute Morgen nachgelegt, hat Bilder und Dokumente vorgelegt, die das beweisen sollen, dass es eben kein israelischer Raketenangriff war. Was sind das für Beweise?
Es wird zum einen sozusagen, gibt es Fotos, die den Einschlag zeigen. Da sprechen Militäranalysten davon, das ist kein typischer Einschlag von einer Bombe, die aus der Luft abgeworfen wird. Es wird auch hingewiesen auf das Gelände, in dem man unterwegs ist. Das ist ein Krankenhaus. Das Krankenhaus selber, da ist noch viel stehen geblieben. Das wäre bei einem israelischen Bombenangriff wahrscheinlich nicht so gewesen. Und es gibt Hinweise von israelischer Seite, die sagen, es gab zu der Zeit Raketenbeschuss. Da wurde eine Salve abgefeuert. Offenbar ist eine dieser Raketen nicht richtig losgegangen. Und dann gab es noch einen Beweis, den Israel vorgelegt hat. Das ist ein abgehörtes Telefonat von Hamas-Funktionären, die überwacht werden, die sich über eine fehlgeleitete Rakete unterhalten. Man muss dazu sagen, auch die israelische Armee kommuniziert natürlich strategisch. Die haben ein großes Interesse daran, da nicht die Schuldigen zu sein, weil es ist eine sehr prekäre Lage, vor allem auch im Norden. So ein großer Schlag mit so vielen Toten, der würde nicht nur dem Völkerrecht widersprechen, sondern der könnte möglicherweise auch Angriffe zum Beispiel der Hisbollah provozieren. Deswegen war man natürlich auch interessiert daran, die Schuld auf die andere Seite zu schieben. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt bisher keine Beweise für die andere Seite gefunden. Die Hamas hat es nicht weiter vorgelegt. Und wir haben natürlich das Problem, dass wir das nicht letztendlich verifizieren können. Wir können nur sagen, immer wieder ist es vorgekommen, dass Raketen aus dem Gazastreifen, die abgefeuert wurden, auf eigenem Gebiet landen, auch die eigene Zivilgesellschaft, Zivilbevölkerung treffen. Wir können sagen, dass die Hamas und auch der Islamische Staat die eigene Bevölkerung als Schutzschilde benutzt und deswegen auch diese Raketen aus dicht bewohnten Gegenden abgefeuert werden. Wir sagen aber auch, dass natürlich zivile Gebäude bei israelischen Bombenangriffen getroffen wurden. Auch dieses Krankenhaus wurde vor ein paar Tagen schwer beschädigt. Insofern steht da Aussage gegen Aussage und wir müssen halt gucken, wie wir diese Beweise weiter untersuchen.
Was sagen unabhängige Experten? Gibt es da schon eine Tendenz, für wie stichhaltig das, was Israel vorgelegt hat, erachtet wird?
Ja, es gibt Leute, die sich dazu äußern, die sagen, was ist wahrscheinlicher. Das wird natürlich hier in israelischen Medien auch diskutiert. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, diese Beweise, die muss man natürlich erstmal verifizieren können. Mhm. Wir hatten schon mal den Fall, dass die israelischen Streitkräfte Beweise vorgelegt haben, die dann nicht richtig waren. In einem anderen Fall von einer fehlgeleiteten Rakete. Insofern sind wir da extrem vorsichtig. Ich finde wichtig, dass wir den Kontext beschreiben, dass Raketen eben auch die eigene Zivilbevölkerung unter Umständen treffen können. Plausibel ist natürlich, dass die Rakete, wenn sie fehlgeleitet wurde, eine heftige Explosion ausgelöst hat, weil eben sie noch voller Treibstoff war, weil sie ganz am Anfang ihres Fluges war und deswegen der Schaden so groß war. Aber wir müssen alle Informationen natürlich mit Vorsicht genießen und müssen den Kontext darstellen. Der Kontext ist eben auch, dass israelische Bomben auch die Zivilbevölkerung treffen und auch Strukturen wie ein Krankenhaus. Auch das ist schon passiert. Manche Krankenhäuser im Gazastreifen sind nicht mehr arbeitsfähig, weil sie eben getroffen wurden oder weil in der Nähe bombardiert wurde. Mhm.
So, was ich ja auch interessant finde, jetzt sagt Israel, wir waren es nicht. Es war auch nicht die Hamas, sondern wieder eine andere Terroristengruppe, der palästinensische islamische Dschihad. Welche Rolle spielt diese Gruppe im Nahostkonflikt in dieser Eskalation?
Das ist eine Gruppe, die schiitisch, islamistisch ist, die direkten Kontakt zum Iran hat und wahrscheinlich auch vom Iran ausgestattet wird, finanziell und mit Waffen. Das ist eine Gruppe, die eigentlich im Gazastreifen immer auch so ein bisschen Konkurrenz war zu Hamas, die sich aber jetzt an diesem Angriff auf Israel beteiligt hat. Die haben auch mitgeschossen mit Raketen. Die hatten auch Kämpfer, die Israelis umgebracht haben in den Ortschaften rund um den Gazastreifen. Die haben auch selber gesagt, sie hätten selber eigene Geiseln verschleppt in den Gazastreifen. Also die machen mit bei diesem Kampf und es gibt da jetzt gerade keine Trennung. Die Israelis haben immer wieder versucht, das auseinanderzuhalten, auch um die Angriffsziele einzugrenzen. Manchmal gab es Angriffe auf Ziele des islamischen Dschihad, manchmal auf die Hamas. Da hat die Hamas auch manchmal ein bisschen mitgespielt, weil die natürlich auch kein Interesse daran hatte in der Vergangenheit, dass der islamische Dschihad zu stark wird. Aber jetzt in diesem Krieg, da kämpfen die zusammen und schießen auch gemeinsam Raketen und führen diesen Krieg gegen Israel.
So, du hast schon gerade ausgeführt, wie schwer für euch und für alle die Suche nach und das Finden dann vor allen Dingen der Wahrheit ist in diesem Konflikt, in dieser Eskalation. Umso wichtiger ist natürlich der Kampf um die Deutungshoheit. Und wir sehen jetzt schon, wie dieser verheerende, aber eben doch zumindest mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht auf Israel zurückzuführende Raketentreffer einen Furor fast in der gesamten arabischen bzw. muslimischen Welt schürt. Natürlich gegen Israel, was ja eben wiederum nur ein Vorgeschmack ist auf die Propagandaschlacht über die Deutungshoheit der Bilder, die dann wahrscheinlich entbrennen wird, wenn Israel wirklich eine Bodenoffensive startet. Glaubst du, das könnte noch einmal die Kalkulation in Israel bezüglich einer Bodenoffensive selbst verändern?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt Einfluss auf die Bodenoffensive hat. Natürlich weiß Israel, dass man unter Druck ist, dass man nicht zu viel Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft ziehen darf, dass das sehr genau beobachtet wird, was Israel tut. Auf der anderen Seite hat man gestern sehr schnell gesehen, wie schnell da mobilisiert wird. Also es gab nur wenige Minuten eigentlich schon nach diesem Schlag, hat sich das verbreitet, vor allem natürlich in der arabischen Welt, unter den Palästinensern. Es gab dann schon gleich am Abend Demonstrationen, spontane Demonstrationen, da wurden auch Steine geworfen, im Westjordanland zum Beispiel, da gab es große Empörung. Mahmoud Abbas, der die palästinensische Autonomiebehörde leitet, die das, also Teile des Westjordanlandes kontrolliert, die im Gazastreifen nichts, keinen Einfluss hat, der hat sofort auch reagiert und Staatstrauer ausgerufen und vor allem hat er eins getan, was ihm jetzt politisch wahrscheinlich schaden wird. Er hat ein geplantes Treffen mit dem König von Jordanien und US-Präsident Biden abgesagt, weil er gesagt hat, nach so einem schlimmen Angriff durch die Israelis, das war eben seine Lesart, kann dieses Treffen nicht stattfinden und damit schadet er sich und der palästinensischen Sache natürlich selbst sehr. Das zeigt aber auch, wie solche Vorfälle großen Einfluss auf das haben können, was politisch gerade hier versucht wird und dass sie sehr schnell auch eine große Wut und möglicherweise auch Kettenreaktionen auslösen können.
Jetzt ist Joe Biden in Israel, gestern war Olaf Scholz da. Was glaubst du, wird da hinter den Kulissen jetzt besprochen?
Naja, wir haben ja kurz über die Bodenoffensive gesprochen. Ich glaube, die ist auch deshalb noch nicht gestartet, weil man versucht, jetzt noch dieses Fenster zu nutzen vorher, um möglicherweise doch noch Geiseln frei zu bekommen, um auch möglicherweise humanitäre Güter in den Gazastreifen zu lassen. Da ist die Lage ja furchtbar. Da fehlt es den Menschen an allen. Die Zivilbevölkerung leidet. Wasser, Strom, medizinische Versorgung, das alles ist eine Katastrophe. Das versucht man jetzt hinter den Kulissen zu verhandeln. Das ist das eine. Und dann ist die Botschaft natürlich der USA. Die sind nochmal eine ganz andere Nummer als Deutschland. Die sind beteiligt an der militärischen Strategie. Die versuchen ganz aktiv auch mit militärischen Mitteln den Konflikt einzudämmen und zu verhindern, dass ein Flächenbrand entsteht. Die haben jetzt inzwischen zwei große Flugzeugträgerverbände in die Region geschickt. Die sorgen auch für Abschreckung, vor allem, die braucht man nicht im Gazastreifen, die sorgen für Abschreckung vor allem Richtung Libanon. Und da ist das Signal, beteiligt euch bloß nicht. Fangt nicht an, eure über 100.000 Raketen auf Israel zu schießen. Wenn ihr das tut, dann wird es einen massiven Gegenschlag geben und an dem könnten sich auch die USA beteiligen. Also da versucht man wirklich viel, um diesen Konflikt auf den Gazastreifen zu begrenzen. Und da läuft ganz viel Diplomatie hinten rum. Auch Deutschland ist natürlich beteiligt. Deutschland hat jetzt sich heute mit Ägypten, hat sich Olaf Scholz getroffen, mit dem ägyptischen Präsidenten Sisi. Letzte Woche war der Emir von Katar in Berlin. Die Türkei ist im Spiel. Die haben alle einen gewissen Draht zur Hamas, den haben die USA nicht, die hat Deutschland nicht. Und da versucht man sozusagen um die Ecke Einfluss zu nehmen und vielleicht doch Geiseln frei zu bekommen und vielleicht doch irgendwie zu erreichen, dass humanitäre Güter in den Gazastreifen kommen.
Mhm. Ganz offensichtlich bist du nicht im Studio, sondern du sitzt gerade im Auto. Du bist nicht im Büro. Du bist mal wieder unterwegs. Wo bist du eigentlich gerade?
Ich bin am Nordostrand des Gazastreifens, sind vielleicht 15 Kilometer bis zum Gazastreifen. Wir hatten vorhin schon Raketenalarm, man muss aufpassen. Das ist ja hier ein Gebiet, in dem die Raketen nicht so lange brauchen. Da muss man sich schnell in Sicherheit bringen. Und ich bin unterwegs mit Leuten, über die haben wir früher schon mal geredet. Die heißen Brothers and Sisters in Arms. Das ist eine Protestbewegung, die eigentlich aktiv war im Kampf gegen die Justizreform, über die wir oft geredet haben. Nicht? Und die da organisiert waren, Reservistinnen und Reservisten, die sind militärisch organisiert, haben da viel in diesem Widerstand, den es in den letzten Monaten hier gab, auf die Reihe bekommen. Und die haben sich jetzt gänzlich neu erfunden. Die werden jetzt hier zu einem großen Hilfswerk und organisieren ganz viel Logistik, versuchen auch die Lücke zu füllen, die Israels Armee noch nicht füllen kann. Das heißt, die versorgen zum Teil Soldaten, die kümmern sich auch um die Zivilbevölkerung. Da geht es um ganz viele kleine Jobs, die zu erledigen sind. Also Menschen brauchen Medikamente, Leute, die Leichen identifizieren, brauchen eine DNA-Probe. Der Bauer hat niemanden, der seine Kühe am Gazastreifen melken kann. Solche Dinge werden hier organisiert und das ist unfassbar, also wirklich Wahnsinn, was die hier auf die Beine stellen. Ein Riesennetzwerk, sehr, sehr gut organisiert ist da entstanden und die sind wirklich sehr aktiv und das versuche ich hier gerade abzubilden. Wir fahren gleich noch ein bisschen näher ran an den Gazastreifen, weil wir da was liefern müssen mit Leuten, mit Freiwilligen, das wollen wir uns angucken. Wir passen auf.
Okay, es ist ja insofern auch interessant, du sprachst die Justizreform an, wir haben, glaube ich, ein Dreivierteljahr jetzt über die große Spaltung der israelischen Gesellschaft gesprochen. Die gibt es jetzt in dieser Situation nicht mehr. Jetzt ist man eine Wagenburg und es gibt eine große Solidarität aller mit allen.
Das sagen alle, mit denen wir reden. Das ist wirklich so. Also auf der politischen Ebene sowieso, da ist ja auch die Opposition, hat gesagt, natürlich, wir führen diesen Krieg jetzt zusammen. Da sind ja auch Leute eingestiegen in ein Kriegskabinett. Aber auch wenn man Leute auf der Straße fragt, egal ob rechts oder links, egal was das ist, die sagen uns alle, na klar, wir haben ein Problem mit dieser Regierung, wir haben Dinge aufzuarbeiten, wir haben auch aufzuarbeiten, wie konnte Israel überhaupt so verwundbar sein. Das hat auch zusammen, das wird auch im Zusammenhang gesehen mit dem, was in den letzten Monaten passiert ist. Aber jetzt, das sagen alle, müssen wir diesen Krieg kämpfen. Jetzt müssen wir wirklich die Hamas bekämpfen und besiegen. Und das steht jetzt im Vordergrund. Und solange das so ist, solange wird es keinen politischen Streit geben. Das sind alle zusammen hier gerade. Wagenburg ist das richtige Argument, okay. Richtige Wort.
Wie groß ist eigentlich das Mitleid der Israelis mit den Menschen in Gaza? Jetzt auch gerade natürlich mit den Opfern im Krankenhaus. Spielt das eine Rolle oder ist man einfach vor allem im Verteidigungsmodus beziehungsweise einfach bei den eigenen Leuten, weil man sagt, jetzt ist Krieg und das sind die anderen?
Also es gibt ganz viel eigenes Leid hier natürlich auch noch, was noch nicht aufgearbeitet ist. Nicht? Ich war in einem Zentrum, wo Tote identifiziert werden, wo Leichen sind, die immer noch keinen Namen haben. Es gibt viele Menschen, die Leute kennen, die verschleppt wurden. Es gibt die Toten, die beerdigt werden. Man ist hier noch sehr bei dem, was hier passiert ist. Aber Leute sagen, natürlich muss Israel humanitär irgendwie aufpassen, dass nicht so viele Menschen im Gazastreifen in Mitleidenschaft gezogen werden. Das sagen uns auch viele, aber tatsächlich sagt Israel und auch aus Sicherheitsgefühl für die eigene Bevölkerung, wir müssen diese Hamas jetzt zerstören, wir müssen die Strukturen der Hamas zerstören. So ein Angriff darf nicht mehr möglich sein. Da geht es um das Land Israel in seiner Existenz, da geht es um die Sicherheit der Bürger.
Und ich habe deine Reportage gehört heute über die Identifizierung der Leichen und bin gespannt auf das, was du dann morgen lieferst, beziehungsweise heute, was wir dann wahrscheinlich morgen früh im Deutschlandfunk hören. Jan, vielen Dank für deine Arbeit.
Danke euch. Danke. Tschüss.
Tschüss. Israel legt also Bilder und Tondokumente vor, die beweisen sollen, dass das Land nicht verantwortlich ist für die Explosion in der Ahli Arab Klinik in Gaza. Was aber offensichtlich nichts ändert am Furor in großen Teilen der arabischen Welt über Israel. Schauen wir also dahin, schauen wir nach Ägypten. Da ist heute ja auch der Kanzler gewesen nach seinem Solidaritätsbesuch gestern in Israel, heute in Vermittlerrolle bei Staatschef al-Sisi.
Gemeinsam arbeiten wir daran, dass es so schnell wie möglich einen humanitären Zugang zum Gazastreifen gibt. Die Menschen dort brauchen Wasser, Nahrung und Medikamente. Ich kann Ihnen an dieser Stelle versichern, wir lassen die Menschen nicht allein. Die Bundesregierung wird ihr humanitäres Engagement für Gaza fortsetzen, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern.
Klar, Ägypten spielt eine Schlüsselrolle, wenn es um die humanitäre Situation der Menschen in Gaza geht, durch seine Grenze. Also habe ich unsere Korrespondentin in Kairo, Anna Osius, gefragt, ob Olaf Scholz denn was erreicht hat.
Es ist einfach der Versuch der Bundesregierung, mit allen Seiten zu reden, alle Kontakte zu nutzen. Da ging es in den Gesprächen natürlich auch um die Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln. Da hieß es von Seiten des Bundeskanzlers nochmal ganz klar, man bemühe sich nach Kräften, die Freilassung zu erreichen. Und man hat eben auch dem ägyptischen Präsidenten gedankt für seine Bemühungen zur Deeskalation und zur Vermittlung. Aber ganz klar, das vielleicht sogar wichtigste Thema, das war die humanitäre Hilfe für Menschen in Gaza. Da hat der Bundeskanzler betont, die Palästinenser seien nicht die Hamas und die Hamas habe eben auch kein Recht, für die Palästinenser zu sprechen. Und das deutsche Ziel sei ganz klar, Zivilisten im Küstenstreifen zu schützen und eben etwas gegen das menschliche Leid dort zu tun. Sprich, so schnell wie möglich humanitäre Hilfe reinzulassen und die Menschen dort nicht allein zu lassen. Und von Seiten der ägyptischen Regierung hieß es dann auch, ja, Ägypten stehe bereit, Hilfsgüter nach Gaza zu schicken. Und man hat eben erneut betont, der ägyptische Grenzübergang sei erst geöffnet gewesen und hätte erst geschlossen werden müssen in dem Moment, als es Beschuss gab von Seiten Israels. Israel hat den Grenzübergang mehrfach beschossen offenbar. Und das ist das große Problem, in dem wir momentan stehen. Das heißt, auf beiden Seiten der Grenze warten Menschen, warten Leute verzweifelt darauf, dass sich etwas tut. Wir sehen auf ägyptischer Seite, stauen sich die Lkw mit Hilfslieferungen für Gaza und auf der Seite des Gazastreifens warten viele Verzweifelte, vor allem ausländische Staatsbürger, Doppelstaatler, die seit Tagen Hoffnung haben, nach Ägypten ausreisen zu können. Sie warten dort mit kleinen Kindern, mit Koffern, aber bislang tut sich noch nichts und das scheint daran zu liegen, dass es an sich Sicherheitsgarantien mangelt, sowohl von Seiten der Israelis als auch von Seiten der radikal-islamischen Hamas.
Also Ägypten will diesen Grenzübergang für die Flüchtlinge weiter nicht öffnen. Also wir sehen auf der einen Seite, das wundert mich ja irgendwie immer, diese klare verbale Parteinahme und Solidarität in der arabischen Welt mit den Palästinensern. Aber den Grenzübergang will man dann doch nicht öffnen. Also man will die Menschen nicht in Sicherheit bringen. Wie passt das zusammen?
Genau, das ist die ägyptische Argumentation. Hilfe rein, ja, aber keine vielen Palästinenser raus. Ägypten sieht das, was in Gaza passiert, als unmittelbare Bedrohung der eigenen nationalen Sicherheit. Das hat der Präsident heute im Gespräch mit dem Bundeskanzler auch nochmal klar gemacht. Und es wird hier immer argumentiert mit der sogenannten palästinensischen Sache. Sprich, es sei doch gar nicht im Interesse der Palästinenser, wenn alle Palästinenser den Gazastreifen verlassen würden, dann könnte Israel doch einfach Gaza übernehmen und das könnte doch nicht im Interesse der Palästinenser sein. So immer die Argumentation. Das ist natürlich, so sagen Beobachter ganz klar, eine sehr zynische Argumentation, wenn man sich das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza anschaut. Dahinter steckt ganz klar die ägyptische Angst, eine Angst vor einer Art Massenexodus, sprich, dass hunderttausende Palästinenser auf die Sinai-Halbinsel kommen könnten und diese Menschen dann auch bleiben könnten. Das sieht man natürlich an Beispielen wie Libanon, Libanon wie Jordanien. In Jordanien leben rund 2 Millionen Palästinenser und all diese Menschen müssen versorgt werden. Davor hat Ägypten große Angst. Das Land befindet sich eh schon in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Und ein weiteres Argument, was Ägypten immer wieder anführt und was auch heute angeführt wurde, ist die Sorge vor Terrorismus, vor Extremisten, die eben auch aus Gaza auf die Sinai-Halbinsel kommen könnten. Die Sinai-Halbinsel gilt eh schon als nicht stabil, als Rückzugsort von Islamisten. Und da hat der ägyptische Präsident al-Sisi heute auch nochmal im Gespräch mit Scholz betont, wenn die Palästinenser nach Sinai kommen könnten, dann würde der Kampf von dort aus gegen Israel weitergeführt. Sprich, dann würde Ägypten auf einmal in den Terror mit reingezogen. Und das will man offenbar auf jeden Fall vermeiden. Mhm.
Welche Rolle können denn die arabischen Nachbarländer, Ägypten, aber auch die anderen selbst spielen im positiven Sinne in der Vermittlung in diesem Nahostkonflikt? Geht ohne diese Länder irgendetwas?
Ja, diese Länder spielen schon eine sehr wichtige Rolle. Es geht darum, den Kontakt zu allen Seiten zu nutzen. Ägypten hat da ja eine Schlüsselrolle, weil es eben als eines der ganz wenigen Länder in der arabischen Welt Frieden mit Israel geschlossen hat und das schon seit 1979. Das heißt, es gibt Kontakte nach Israel, aber auf der anderen Seite gibt es offenbar auch Kontakte in Richtung Hamas. Eigentlich ist die Hamas ja ein Ableger der Muslimbruderschaft, die hier in Ägypten von der ägyptischen Staatsführung sehr bekämpft wird. Aber 2017 hat sich die Hamas offenbar ein Stück weit von der Muslimbruderschaft distanziert. Und seitdem soll es Berichten zufolge verbesserte Kontakte von Ägypten Richtung Hamas geben. Und das heißt, Ägypten kann natürlich diese Drähte in alle Richtungen nutzen und hat ja auch in der Vergangenheit schon oft eine Schlüsselrolle eingenommen, wenn es um Vermittlung im Nahostkonflikt ging. Viel wichtiger momentan ist vermutlich aber auch Katar. Das Land gilt ja als eines der engsten Unterstützer der Hamas, finanziert die Hamas seit Jahren. Und dementsprechend wichtig war auch das Treffen von Bundeskanzler Scholz mit dem Emir von Katar, wenn es um eine mögliche Freilassung von Geiseln geht. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, in der momentan aufgeheizten Lage ist sehr unklar, ob das alles überhaupt irgendwas bewirken kann.
Und Deutschland, du hast es gesagt, der Emir von Katar war in Deutschland, jetzt ist Scholz in Ägypten bei al-Sisi. Ist Deutschland im Nahostkonflikt in dieser Situation ein glaubwürdiger Vermittler für die arabische Welt im Gegensatz beispielsweise zu den USA? Oder wird Deutschland ganz klar als Partei angesehen?
Ich glaube, allen Gesprächspartnern hier in der arabischen Welt ist sehr genau bewusst, aus welchem historischen Kontext heraus Deutschland spricht und die deutsche Argumentation abläuft. Und deswegen ist es völlig klar, dass Deutschland immer an der Seite Israels stehen wird. Das ist bei diesen Gesprächen, glaube ich, jedem im Raum bewusst. Trotzdem muss man sagen, spielt Deutschland eine andere Rolle als die Vereinigten Staaten. Man sieht das auch im persönlichen Umgang hier, dass man eben als Deutscher doch immer noch etwas anders betrachtet wird als die Amerikaner. Und man sieht ganz klar, die Amerikaner werden direkt an der Seite Israels gesehen, auch eben als unmittelbare militärische Unterstützer Israels. Und da hat Deutschland doch noch eine etwas andere Rolle zusammen mit den anderen europäischen Staaten. Aber ganz klar natürlich im Rahmen des historischen Kontextes.
Ja. Anna, und da sind wir ja schon irgendwie bei dem Raketenangriff auf das Krankenhaus in Gaza. Es ist ja überhaupt noch nicht geklärt, wer dafür verantwortlich ist. Die einen sagen, Israel war es, beziehungsweise die Hamas sagt, Israel war es. Israel sagt, nein, wir waren das nicht. Trotzdem hat Jordaniens König Abdallah das Vermittlungstreffen mit Joe Biden und anderen Regierungschefs schon abgesagt direkt. Warum?
Ja, es wurde gesagt, weil es keine Hoffnung bestehen würde, dass nach so einem Treffen überhaupt irgendein Erfolg verkündet werden könnte in der momentanen Situation. Und wie würde der König dann vor seinem eigenen Volk dastehen? Aber vor allem geht es natürlich auch um ein Zeichen angesichts dieses Entsetzens, was gerade hier in der arabischen Welt herrscht. Eine Mischung aus Fassungslosigkeit und aus großer Wut, muss man sagen. Wut über den Angriff, die Zerstörung des Krankenhauses in der vergangenen Nacht und sehr, sehr viele Menschen, wenn nicht fast alle Menschen hier in der arabischen Welt, sehen da ganz klar die Verantwortung bei Israel, machen Israel für diesen Angriff verantwortlich. Deswegen hat es bereits in der Nacht Demonstrationen gegeben im Libanon, in Jordanien. Dort wurde ja auch versucht, die israelische Botschaft zu stürmen. Und für heute sind weitere Massendemonstrationen angekündigt und laufen zum Teil schon. Da herrscht große Wut und die schiitische Hisbollah im Libanon hat auch angekündigt, dass das heute ein Tag des beispiellosen Zorns sein soll. Das heißt, es besteht große Gefahr von neuer Gewalt hier in der Region.
Warum findet die israelische Darstellungsweise, die ja nicht von der Hand zu weisen ist, ob das jetzt letztendlich stimmt oder nicht, können wir noch nicht sagen. Aber es ist ja zumindest mal nicht von der Hand zu weisen. Warum findet die überhaupt kein Gehör in der arabischen Welt?
Ich glaube, dass Israel in den vergangenen Jahren bis Jahrzehnten hier sehr, sehr viel Vertrauen verspielt hat und dass deswegen der Schuldige hier in der arabischen Welt sehr schnell benannt ist. Und die Menschen sagen, das wird auch mir in persönlichen Gesprächen immer wieder klar gemacht, dass die Leute hier davon überzeugt sind, dass die Palästinenser eigentlich überhaupt keine Lobby im Westen haben. Das sagen sie. Sie haben den Eindruck, dass das palästinensische Leid nicht zählt, dass tote Palästinenser im Westen quasi nicht berichtet würden, während eben jetzt eben sehr groß auf das israelische Leid geschaut wird. So immer wieder die Argumentation, die auch mir hier entgegengebracht wird. Und deswegen ist die Aufregung da sehr, sehr groß und die Chance, dass es überhaupt noch eine Rolle spielt, was am Ende eine Aufklärung herausbringt, die ist leider, glaube ich, momentan sehr gering.
Und das im Umkehrschluss, das israelische Leid nach dem Hamas-Terror, das spielt in der arabischen Welt überhaupt keine Rolle?
Ja, das findet man leider tatsächlich sehr selten, dass das hier eine Rolle spielt. Es gibt wenige gemäßigte Stimmen, die sagen, Leid kann nicht gegen Leid aufgewogen werden und es war falsch, was die Hamas dort gemacht hat. Aber das Ja-Aber ist selbst in intellektuellen Kreisen sehr, sehr schnell. Das heißt, auch dort wird sehr schnell dann wieder auf die allgemeine palästinensische Situation verwiesen und das große Leid eben, was Palästinenser schon seit Jahrzehnten erleben, wie es hier heißt. Und selbst hier in Ägypten, einem Land, was ja offiziell Frieden mit Israel geschlossen hat, ist das Bild doch sehr klar, dass es eine große Ungerechtigkeit gibt in Sachen, wie mit den Palästinensern umgegangen wird, dass die palästinensische Sache im Westen nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt. Das höre ich hier immer wieder, dass das Leid der Palästinenser weniger zählt als das Leid der Israelis. Und das finde ich schon persönlich auch sehr, sehr erschreckend und traurig zu sehen, wie verhärtet hier die Fronten sind und dass da sehr, sehr wenig Empathie bei vielen Menschen leider ist, wenn es um das Leid der anderen geht.
Und jetzt eben dieser Raketentreffer, dieser Verheerende auf das Krankenhaus, für den in der arabischen Welt im Prinzip der Schuldige schon feststeht, nämlich Israel. Kann man abschätzen, welche Folgen das haben wird?
Nein, momentan können wir das nicht abschätzen, aber die Nervosität ist sehr groß, dass es durchaus zu einer Eskalation, dem sogenannten Flächenbrand, kommen könnte. Die Gefahr ist real, muss man sagen. Wir sehen die Massendemonstrationen und die große Frage ist jetzt ganz klar, wie verhält sich die schiitische Hisbollah im Libanon? Sie hat diesen Tag des beispiellosen Zorns angekündigt und Beobachter vermuten, dass sich die Hisbollah momentan nur deshalb zurückhält, weil sich ja US-Präsident Joe Biden noch in Israel befindet und einen direkten Angriff auf die USA, das will man dann doch vermeiden. Aber in dem Moment, wo Biden abfliegt, so sagen eben Beobachter in der Region, da werden wir sehen, wie die Hisbollah dann, die ja stark vom Iran unterstützt ist, wie sie dann reagieren wird. Und angesichts dessen, dass sie sich aus dem Fenster gelehnt haben und gesagt haben, wir werden reagieren, müssen sie natürlich auch ein Stück weit liefern, um in den eigenen Reihen glaubwürdig zu bleiben. Also das ist eine Spirale der Gewalt, die wir hier gerade sehen, die möglicherweise nur sehr schwer zu stoppen ist. Und da ist jetzt dringend Diplomatie gefragt.
Und wenn es tatsächlich zu dieser Spirale der Gewalt kommen würde, wir reden hier zum Glück im Konjunktiv, könnten sich dann die Nachbarländer Israels, die arabischen, die ja teilweise auch in einem Versöhnungsprozess waren mit Israel, dem Druck der Straße entziehen und sich da raushalten?
Nein, das wird eine große Herausforderung auf jeden Fall. Wir sehen das ja in Jordanien. In Jordanien etwa 60% der Bevölkerung haben einen palästinensischen Hintergrund. Das heißt, da steht der König jetzt schon unter großem Druck angesichts dessen, was eben in der Bevölkerung für eine Stimmung herrscht. Und er selbst und die jordanische Regierung hat eigentlich sehr gute Kontakte zu den USA und zum Westen. War ja kürzlich erst auch in Berlin der jordanische König. Also da besteht ein großes, großes Spannungsverhältnis momentan. Und wir werden sehen, es ist noch der Konjunktiv und wir hoffen auch sehr, dass es im Konjunktiv bleibt. Aber im Moment ist es sehr, sehr schwer abzuschätzen, was diese Entwicklung in der Nacht mit diesem Konflikt hier in der Region macht.
Anna, beunruhigende Aussichten. Danke, dass du uns auf Stand gebracht hast.
Ja, gerne.
Und eigentlich wollte ich jetzt noch irgendein schlaues Fazit sagen, aber ich glaube, ich lasse das jetzt mal an dieser Stelle und lasse die Gespräche selbst auf mich wirken. Wenn Sie aber schon einen schlauen Gedanken gefasst haben, im Gegensatz zu mir, dann bitte her damit. Können wir immer gebrauchen. Der Tag @deutschlandfunk.de. www.deutschlandfunk.de, unsere Adresse. Stefan Heinlein war der Redakteur hinter dieser Folge und ich war Philipp May. Beziehungsweise ich bin es natürlich immer noch. Danke fürs Zuhören und bis bald.